Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Herzliches Willkommen zu mittlerweile 10. regulären Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Ich bin der Lukas und an meiner Seite ist der aus der Deutschen Bahn zu Mikro gehetzte Bent. Moin, Bent.
Moin. Ja, ich habe alles gegeben, auch wenn die Deutsche Bahn mir große Steine in den Weg legen wollte, um diese Podcast-Folge aufzuzeichnen. Denn es gibt ja wirklich viel zu erzählen über diese Woche.
Ja, das sagen wir jede Woche, aber es ist auch einfach die verrückte Zeit des Jahres, die Klassikersaison, die heute so ein bisschen zu Ende gegangen ist. Ganz offiziell zählt, glaube ich, der Radklassiker Eschborn-Frankfurt nächste Woche noch dazu. Für mich ist aber eigentlich Lüttich immer so der klassischer Abschluss der Klassikersaison, der letzte Ardennen-Klassiker, der älteste Klassiker, La Doyenne. Man kann so viele Bezeichnungen finden für Lüttich-Bastogne. Lüttich, was wir heute gesehen haben bei den Männern und bei den Frauen mit ja durchaus dominanten Siegerinnen und Siegern am Ende. Aber wir starten natürlich rein mit dem Flash-Wallon unter der Woche, der immer so das Mittelstück der Ardennenwoche ist. Und wir starten rein mit dem Frauenrennen. Wir haben hier ganze 35 Kilometer Übertragung gesehen. Also auch in dieser Woche wurden die Fans des Frauenradsports nicht unbedingt mit TV-Bildern gesegnet. Ja, wir müssen, glaube ich, gar nicht so viel zum Rennverlauf sagen, denn Bent, Flash Wallon ist irgendwie jedes Jahr das gleiche Bild. Man hofft irgendwie, es passiert irgendwas und dann gibt es diese 5 Minuten Spannung die Mühe hoch.
Ja, es ist tatsächlich genau so, wie du es letzte Woche, glaube ich, auch schon im Podcast angekündigt hattest, dass es kam, wie es kommen musste. Wir haben bis dann auf die Mühe gewartet und da wurden wir aber auch dann durchaus fürs Warten belohnt, kann man, glaube ich, sagen.
Ja, es ist dann trotzdem immer geil, auch wenn es so ein bisschen vorhersehbar am Ende war, wie es laufen wird, aber irgendwie liebe ich einfach diesen Kampf da hoch, weil es so ein wahnsinnig ehrliches Finale ist und am ehrlichsten und am stärksten gezeigt hat sich hier Demi Wollering, die in ihrer unnachahmlichen Art einfach losgestiefelt ist, unten noch relativ früh an der Mühe und einfach weggefahren ist von dem Rest. Das Band war erschreckend dominant, oder? Wie sie da wirklich fast effortless einfach weggestiefelt ist.
Ja, definitiv. Also da ist ja wirklich erstmal keine irgendwie dran geblieben. Ich fand tatsächlich, dass es dann zum Ende nochmal so ein bisschen aussah, als könnte es ganz knapp werden. Da hat eine meiner Lieblingsfahrerinnen mit Puk Pieterse nochmal richtig einen draufgesetzt. Hat da nochmal irgendwo nochmal Kräfte gefunden oder dieses letzte Stück lag ihr nochmal mehr, wie ja auch letztes Jahr. Ich glaube, Demi Wollering ist da auch fast vom Fahrrad gefallen, als sie nochmal so den Formblick nach hinten, dass auch wirklich nicht noch jemand kommt, gemacht hat und plötzlich kam da doch noch jemand von hinten.
Ja, das ist ja auch das Geile an der Mühe, ne? Dass die so gnadenlos lang ist und so endlos lang erscheint, gerade wenn man schon im roten Bereich ist und dann scheint es oben ja so ein bisschen abzuflachen, aber es ist ja nicht flach. Puk Pieterse richtig, richtig stark, hat da gezeigt, dass sie absolut in starker Form ist und kam da nochmal nah ran. Eine weitere beeindruckende Fahrerin, Paula Blasi, die hatten wir beim Amstel Gold Race schon ein bisschen hochleben lassen. Aber ich fand, hier hat sie gezeigt, beim Amstel haben wir noch so ein bisschen spekuliert, hat sich das Feld verschätzt oder war es pure Stärke? Ich glaube, jetzt können wir festhalten, es war pure Stärke, oder?
Ja, definitiv. Also die hat jetzt die ganze Woche so abgeliefert, das war richtig, richtig stark dafür, dass sie ja super spontan hier irgendwie gelandet ist. Und sollte man in Zukunft auf jeden Fall immer auf dem Zettel haben.
Kajani Werdomafini, die hat gedacht, die Mühe so ist mir zu einfach. Ich fahre das Ganze einfach mal auf dem großen Blatt hoch. Sie hat im Nachhinein, ich glaube, es war sogar ihr Ehemann, Taylor Finney, der es im Nachhinein mitgeteilt hat auf den sozialen Netzwerken, die ist nicht runtergekommen auf das kleine Ritzel und musste dann auf dem großen Blatt die Mühe hochstiefeln, wurde am Ende Vierte. Aber was für eine beeindruckende Leistung ist das, dann trotzdem noch fast aufs Podium zu fahren, wenn man da nicht in die gewohnten Gänge kommt. Also das war gerade mit dem Wissen hinten raus dann schon beeindruckend, oder?
Ja, zumal da ja sicherlich dann im Eifer des Gefechts man nicht den total kühlen Kopf bewahrt, ne, und guckt, woran liegt's jetzt oder ne, schaffe ich das irgendwie so, sondern dann bist du wahrscheinlich auch erstmal so gute 5 Sekunden damit beschäftigt, auf Teufel komm raus runterschalten zu wollen, dann da irgendwie sich so wieder zu fassen und so wieder dann so eine Leistung da zu fahren, auf jeden Fall unfassbar.
Ja, und Anna van der Breggen, die wurde 5. am Ende. Pauline Ferrand-Prévot, die war da nicht ganz auf der Höhe, konnte nicht in den Siegkampf eingreifen. Da hatte ich ja noch so ein bisschen spekuliert. Aber das gelang ihr nicht. Und Liane Lippert, beste Deutsche auf Rang 14, die ist, glaube ich, nicht so ganz zufrieden mit ihrer Saison bislang. Da war sie doch schon gerade bei Amstel und Flash deutlich näher dran. Aber wir wurden ja bislang entschädigt mit starken Leistungen von Franzi Koch, können uns da also nicht ganz beschweren. Und auch bei Lüttich-Bastogne-Lüttich heute haben wir durchaus eine deutsche Fahrerin mal so ein bisschen im Mittelpunkt gehabt, Antonia Niedermayer. Die war nämlich in einer starken Gruppe, die sich gelöst hatte, als die TV-Bilder dann doch endlich mal starteten. 46,4 Kilometer vor dem Ziel war es dann doch endlich mal so weit, dass wir belohnt wurden mit TV-Bildern. War ein bisschen kuriose Situation, weil das Männerrennen schon vorbei war und man musste dann noch eine Dreiviertelstunde warten, bis es mit den Bildern losging. Wir wurden auch gefragt nach Gründen für die kurze TV-Übertragung zwecks Vermarktung. Ich glaube, wir beide, Bent, wir können da gar nicht mehr so viel zu sagen. Es ist natürlich ärgerlich und du hast ja auch, da können wir immer wieder drauf verweisen, ein tolles Interview mit der Cyclist Alliance geführt zum Thema Sichtbarkeit. Aber ich glaube, Bent, du wirst mir da zustimmen, so richtig viel Erkenntnisgewinn können wir jetzt auch im 4. Monument der Saison nicht so richtig beisteuern.
Ja, nee, nicht wirklich. Also es bleibt das Kratzen am Kopf und es bleibt eben der Verweis, du sagst es schon, auf das Interview mit der Cyclist Alliance, die da, glaube ich, das sehr gut eingeordnet haben, warum das so ist und auch warum und wie ärgerlich es eigentlich ist, dass das so ist und dass das ein großer Teufelskreis ist aus Sponsoren, die natürlich nur kommen, wenn sie gesehen werden und gleichzeitig irgendwie Veranstaltern, die nicht die Kosten tragen wollen, weil die Sponsoren noch nicht da sind für längere Übertragungen. Ja, wir können nur Woche um Woche wieder sagen, es ist schade, wir würden gerne mehr sehen, aber da haben wir leider keinen Einfluss so richtig drauf.
So sieht's aus. Was wir tun können, ist hier dem Frauenradsport zu versuchen, eine ebenbürtige Bühne zu bieten, wie wir das bei den Männern machen. Und deshalb wollen wir jetzt natürlich auch auf das Rennen blicken. Wie gesagt, wir haben eine starke Gruppe gesehen mit Juliette Berthet, Elise Chabé, Noémie Rueck, Maëva Scribon, Femke de Vries, Isabella Holmgren und Antonia Niedermayer, die vor dem Feld waren, als die TV-Bilder starteten. Und zunächst dachte ich, oh Gott, was passiert denn jetzt wieder? Denn es fuhr wieder kein Team hinterher. Es dauerte wieder ein bisschen und dann aber SD-Works und Phoenix, die nachgefahren sind und auch die Lücke dann zugebückt haben, gerade rechtzeitig vor La Redoute. Dann war es aber FDJ Suez, die sofort konsequent vorne im Feld waren. Also wirklich für die auch eigentlich perfekt orchestriert quasi, dass sie dann die Helferinnen dabei hatten. Elise Chabé blockte das Hinterrad von Demi Wollering. Vorne waren es, glaube ich, Lauren Dixon und Juliette Berthet, die richtig reingestiefelt sind und das Feld richtig klein gemacht haben. Lotte Kopecky zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr zu sehen. Und dann kam es, wie es kommen musste. 34,5 Kilometer vor dem Ziel La Redoute, die Stelle, an der Tadej Pogacar letztes Jahr seinen Winning Move gesetzt hat, war der, den sich Demi Wollering dort markiert hatte. Zunächst können Kajia Nibialomafini, Puk Pietersen, Nie Fischer-Black und auch Isabella Holmgren noch dranbleiben, aber dann geht die Lücke komplett auf und auch hier wieder, es sah fast so ein bisschen aus wie der Effort von Wollering an beim Flash Wallon an der Mühe. Das sah so mühelos aus, wie sie da Meter um Meter wegfuhr, oder?
Ja, also unfassbar cool das Ganze gespielt und einfach immer nochmal die 100 Watt irgendwie draufgepackt, nochmal irgendwie einfach das kleine bisschen mehr Gas gegeben, bis dann wirklich niemand mehr mitgehen konnte. Und es sah ja wirklich lange so aus, als könnte dieses Quartett hinten dran sich da erstaunlich gut halten, als hatten sie das Ende des Anstiegs auch schon fast in Sicht. Ja, und dann hat Demi Wollering das wirklich souverän gemacht und ist dann völlig alleine da über diesen Gipfel in die Abfahrt rein. Kann man nur sagen, ganz großen Respekt.
Ja, und auch danach war die Lücke ja noch nicht riesig. Also sie hatten sie noch in Sichtweite und ich habe gedacht, ja, der Weg ist noch weit. Lide hat 2 Fahrerinnen und mit Puk und Kajia, die werden auch ein Interesse darin haben, die Gruppe nochmal zurückzuholen. Aber Schritt für Schritt fuhr Demi da ihren Vorsprung raus. Dahinter dann eine Gruppe mit Pauline Ferrand-Prévot, wo auch EF und Wismar recht stark vertreten waren und dann auch ordentlich in die Nachführarbeit gegangen sind. Und dann war es der Rochefonfon, der letzte richtige Anstieg, wo dann die Rennsituation noch mal ein bisschen auf den Kopf gestellt wurde. Paula Blasi, Anna van der Breggen und Elise Chabé konnten sich da lösen. Chabé ließ sich dann zurückfallen und es waren dann nur noch van der Breggen und Blasi, die in der Verfolgung der Verfolgerinnengruppe waren, um es mal so auszudrücken. Und dann muss ich sagen, vielleicht der beeindruckendste Moment von Anna van der Breggen in dieser Saison bisher. Wir haben letzte Woche noch so ein bisschen kritisch über sie gesprochen. Und dann hat sie da an diesem Anstieg Paula Blasi stehen lassen und quasi mühelos die Lücke zu den drei an der Spitze oder vor ihr da zugefahren. Da haben wir so ein bisschen gesehen, worin dann doch die Qualitäten von Anna van der Breggen liegen, oder?
Ja, definitiv. Ich musste auf jeden Fall an unser Gespräch letzte Woche zurückdenken und dass das eben, ja, wenn sie den richtigen Moment findet, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Dann kann sie da unfassbar lange ein unfassbar hohes Tempo fahren und ist dann ja tatsächlich auch zu dem Trio aufgeschlossen und hat sich dann da gar nicht erst irgendwie groß hinten ausgeruht, ne, sondern hat direkt in einem Tempo weiter Druck gemacht. Also das war schon sehr, sehr stark.
Genau, ich glaube, die totalen Watt, die hat sie einfach wahrscheinlich wie nur wenige im Peloton. Es ist mehr so die Explosivität, die ihr häufig fehlt, wobei ich das auch heute beeindruckend fand. Du hast gesagt, sie hat sich vor die Gruppe gespannt und hat dann Isabella Holmgren abgestellt, die aber dann zusammen mit Paula Blasi so eine kleinere, weitere Verfolgerinnengruppe aufstellen konnte. Und dann waren es quasi Wollering vorne, die dominant zu ihrem dritten Liège-Bastogne-Liège-Sieg fuhr. Siebter Saisonsieg für Demi Wollering und dahinter dann eben die Verfolgerinnen Livia Dormafini, Puk Pieterse und Anna van der Breggen und Pieterse gewinnt dann da den Sprint, zeigt nach dem Flash Wallon, dass sie wahrscheinlich wirklich die zweitstärkste Fahrerin hier in dieser Ardennen-Klassiker-Saison war. Finney war dritte und van der Breggen vierte und dann Blasi, Holmgren, Chabé und Berthet noch auf 7 und 9, also FDJ Suez hier wieder mit einem überragenden Mannschaftsergebnis. Ja, man muss so ein bisschen, wir haben es im Vorgespräch gerade schon angesprochen, so ein bisschen die Vergleiche zu UAE bei den Männern wahrscheinlich ziehen, denn das war heute eine eine fast zulässige, dominante Performance von FDJ Suez. Empfindest du da noch eine Faszination dafür, weil es eben noch nicht in der Häufigkeit stattfindet, oder müssen wir da schon so Pogacar-like Debatten über Demi Wollering langsam führen?
Ja, also ich hatte auf jeden Fall den Gedanken auch während des Rennens schon mehrfach an Tadej Pogacar und das war ja genau die Art, wie Tadej Pogacar auch heute das Rennen gerne gewonnen hätte vielleicht, ne? Und dass FDJ ja einfach, wie wir es auch in den letzten Wochen schon angesprochen haben, ein unfassbar starkes Team haben und eigentlich kannst du nur gegen die gewinnen, wenn du es irgendwie schaffst, das gesamte Team vorher aufzureiben. Aber gleichzeitig möchte ich noch nicht so weit gehen, also noch freue ich mich jedes Mal auch für Demi Wollering, wenn sie da so einen Sieg einfährt und nicht, dass es mir keinen Spaß machen würde, Tadej Pogacar dominant zu sehen, aber so die Ermüdung ist auf jeden Fall bei mir noch nicht so da wie bei Pogi, wenn sie da den siebten Sieg der Saison heute einfährt.
Ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, dass es in den Frauenrennen dann doch häufiger noch so unvorhersehbaren Aspekte gibt. Ich erinnere da, Marleen Reusser hat Demi Wollering bei Dwarsdorf-Landerin geschlagen. Die ist noch so eine durchaus Fahrerin, die mal auf Augenhöhe sein kann. Bei der Strade ist Demi nach einem Defekt einmal falsch abgebogen, war raus. Beim Amstel haben sie vielleicht Paula Blasi ein bisschen unterschätzt. Also es ist nicht so, dass Demi ein Rennen startet und sie gewinnt es zwangsläufig. Sie gewinnt es sehr häufig oder eine Teamkollegin von ihr. Bei der Strade war es dann eben Elise Chabé, die gewinnen konnte. Aber trotzdem gibt es eben immer noch so ein kleines, unvorhersehbares Moment, was so ein bisschen dann doch die Spannung bringt. Heute, das war natürlich, wie gesagt, aufreizend lässig, wie sie das gewonnen hat und wirklich dominant. Aber ich glaube, ja, Demi Wollering ist eben schlagbar und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. während Tadej Pogacar eben so ein bisschen unbesiegbar scheint. Aber da werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Paula Blasi haben wir auch schon gelobt. Ich möchte nochmal über Isabella Holmgren sprechen. Auch eine wahnsinnig beeindruckende Leistung von der jungen Fahrerin von Lidl-Trek, die letztes Jahr die Tour de l'Avenir gewonnen hatte, der Frauen. Ein unfassbar großes Talent und Virenie Fischer-Black, heute eine ja klassische Bergfahrerin, ihre Teamkollegin, ein paar Probleme hat. Isabella Holmgren hat heute auf jeden Fall auch mal fett ihre Visitenkarte hinterlassen. Wie hat sie dir gefallen?
Ja, sehr, sehr gut. Also gerade als sie da zu dritt unterwegs waren mit Kasia Nevado-Marfini und dann Puk Pieterse, das war schon ein beängstigendes Trio. Also die haben schon echt gutes Tempo gemacht und da hat sie sich von den beiden ja doch deutlich größeren Namen auch überhaupt nicht einschüchtern lassen und auch überhaupt nicht irgendwie verstecken müssen. Das war schon eine starke Ansage.
Ja, 20 Jahre ist sie erst jung, die Kanadierin. Die hat beim Flash Wallon mit Platz 9 schon mal so ein bisschen gezeigt, wo die Reise hingehen könnte. Und jetzt eben Platz 6 bei einem Monument, wie gesagt, letztes Jahr recht deutlich die Tour de l'Avenir gewonnen. Ein super dominanter Auftritt da von ihr, war bei den Junioren-Weltmeisterschaften Sechste. Und hat, wie gesagt, schon letztes Jahr ein bisschen gezeigt, dass sie eines wahrscheinlich der größten Talente gerade ist. Ich finde das cool, dass wir mit Paula Blasi und ihr eben zwei doch wirklich der nächsten Generation zuordnenden Fahrerinnen da mit im Rennen gesehen haben, die sind noch ein Stück weit weg, aber gar nicht so weit, wie man das wegen des Alters vielleicht denken könnte. Und dann noch eine schöne Geschichte, Platz 10, der landet bei einer Fahrerin mit dem wohlklingenden Nachnamen Dubot-Prévot, eine Französin. Und bei Prévot, da dürfte bei den ein oder anderen unserer ZuhörerInnen kurz mal die Alarmglocken klingeln. Ja, es ist die Schwester von Pauline Ferrand-Prévot, die hier Zehnte geworden ist. Sie fährt für das Team IF. Und ich habe gerade mal kurz recherchiert, weil der Name, der war irgendwie neu. Genau, weil die Dame war als Gravel-Fahrerin vor allem unterwegs in den letzten Jahren und hatte bisher eher eine unauffällige Saison. Aber gar nicht so unauffällig, wenn man eben den Background kennt. Am Jebel Hafet bei der UAE-Tour 22. geworden, auch beim Flash Wallon schon 22. Also die hat schon gezeigt, dass sie treten kann und kommt eben aus dem Gravel-Bereich und fährt jetzt hier einfach mal bei ihrem ersten Monument auf Rang 10. So eine Geschichten, die lieben wir doch, oder?
Ja, definitiv. Und scheint auch so ein bisschen das Ding der Familie Prévot zu sein, kann man vielleicht sagen. Irgendwie eine längere Zeit von der Straße verschwinden und dann umso stärker wieder zurückzukehren. Also mal schauen, was der Rest des Jahres für sie so bringt.
Fangen wir denn aus Pauline Ferrand-Prévot, die ja durchaus starke Leistungen zeigt, jetzt heute vielleicht nicht den allerbesten Tag erwischt hat. Und irgendwie immer bei der Musik dabei ist, aber noch nicht so ganz stark, heißt, dass sie gewinnt jetzt auf jeden Fall die Tour de France Femme, weil im letzten Jahr war es ja auch eher unauffällig, sagen wir mal, mit guten Ausreißern nach oben, aber dann war sie da, als sie da sein musste. Machst du dir ähnlich wenig Sorgen, weil wir das eben letztes Jahr auch schon gesehen haben?
Also sie wirkt ja auf jeden Fall sehr cool. Es ist jetzt nicht, dass sie oder bei Wismar man völlig überrascht scheint über die Ergebnisse, über die Form. Zumindest trägt man das nicht so nach außen. Und von daher bleibe ich da einfach der Optimist, der ich bin und sage, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und da wird man bei Wismar schon sich was bei gedacht haben, wie man den Trainingsplan und die Formkurve irgendwie ausbaut. Und dann wird das eigentliche Ziel wahrscheinlich dann vielleicht der Tourtitel sein. Und wir bleiben gespannt.
Ich hoffe, dass die Dardeni dann zu einem ordentlichen Duell zwingt, vielleicht mit der ein oder anderen Protagonistin, die da auch noch eingreifen kann. Letzte Frage zum Frauenblock. Lotte Kopecky hier wieder fernab von Gut und Böse, um es mal freundlich auszudrücken. Was machen wir aus ihrer Saison? Sie gewinnt Mailand Sanremo, war auch sonst häufiger mal irgendwie dabei, aber irgendwas passt da nicht so ganz, oder? Wie ist da dein Eindruck?
Muss ich sagen, ist tatsächlich so ein bisschen ein blinder Fleck für mich. Wahrscheinlich auch, weil sie so wenig in Erscheinung getreten ist jetzt die letzten Wochen. Wir haben ja mehrfach jetzt auch über das gesamte Team schon gesprochen und ob es jetzt am Team liegt, ob sie vielleicht auch einfach irgendwie noch nicht irgendwie so ihren Rhythmus gefunden hat. Kann ich schwer einschätzen, aber eigentlich ja auch einer der Namen, den man immer ganz weit vorne erwarten würde, ne?
Sie hat die meisten Monumente, glaube ich, gewonnen von den Frauen in den letzten Jahren. Und jetzt in diesem Jahr Siege bei Nocere Kurse und Mailand Sanremo. Platz 12 bei Varsdorf-Landerin, dann vierte bei der Ronde und bei Paris-Roubaix und jetzt 25. beim Pfeil von Brabant und jetzt 73. heute. Also ja, ich bin gespannt, was vielleicht dafür die Erklärung ist. Ich habe generell das Gefühl, sie litt so ein bisschen darunter, dass jetzt auch das Team generell in der Breite nicht mehr ganz so stark ist wie in der Vergangenheit bei SD-Works. Aber ja, wir werden das weiter beobachten. Ist natürlich schade, wenn da so eine absolute Top-Fahrerin augenscheinlich nicht ganz an frühere Form anschließen kann. Das soll es zum Block der Frauen gewesen sein. Also Demi Vollering holt das Double aus Flash-Wallon-Sieg und Liège-Bastogne-Liège-Sieg. Drittes Mal, dass sie ganz oben auf dem Treppchen steht. Bei den Frauen, bei diesem Monument, das Triple bleibt ihr verwehrt, weil Paula Blasi eben das Amstel Gold Race gewonnen hat. Wir gehen also gleich rein in das Männerrennen. Auch da gab es einiges zu erzählen und auch beim Flash Wallon wurde Geschichte geschrieben. Das nach einer kurzen Pause. Bleibt gern dran und dann hören wir uns gleich wieder.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Radio Tour. Wir besprechen das vierte Monument der Saison. Bei den Frauen haben wir die Leistungen von Demi Vollering schon hervorgehoben und blicken jetzt auf die Männer, die auch in dieser Woche noch in den Ardennen unterwegs waren. Zuerst beim Flash Wallon und dann eben heute bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Fangen wir mit dem Flash Wallon an. Auch hier das gleiche Bild. Wir haben zwar so ein paar Attacken und Versuche gesehen, hier das Rennen zu antizipieren, aber am Ende war es doch wieder der Sprint hoch an der Mühe zum zweiten Ardennensieg. Und wir haben hier so ein bisschen das gesehen, was wir auch erwartet haben in der Abwesenheit von Remco Evenepoel und auch Tadej Pogacar, war es der Heiland aus Frankreich, wie wir ihn schimpfen müssen, zwecks französischer Vorgaben von Präsident Macron, der das natürlich verfügt hat. Paul Sexas, der große Top-Favorit, und er wird dieser Position absolut gerecht, setzt die erste Attacke und dann fährt er wahnsinnig geduldig diesen elendig langen Anstieg hoch, schüttelt nach und nach alle ab und krönt sich zum jüngsten Sieger der Geschichte. Ich fand das nicht nur, Bent, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich fand das nicht nur von der Power wahnsinnig beeindruckend, sondern, wie ich es gesagt habe, einfach auch, wie geduldig der das gemacht hat. Wie hast du den Schlussanstieg da erlebt?
Ja, definitiv. Ich habe auch ein Vergleichsvideo irgendwie gesehen mit Pogacar, als er da, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr war, irgendwie hoch ist, und fand das tatsächlich auch, dass er eben nicht sie alle mit einem so einem Riesending in die Luft gesprengt hat, sondern dass er das ja zu so einem richtigen Ausscheidungsding gemacht hat, ne? Dass irgendwie Ben Tullet, glaube ich, von Wismar war noch eine Weile irgendwie dran, und dass er dann immer mal wieder so ein bisschen das Tempo verschärft hat, bis er dann eben ganz oben nochmal einen letzten Stoß gesetzt hat. Und doch, das hat mir auch sehr, sehr gefallen, wie er da eben ja erstmal abgewartet hat, geguckt hat, was passiert, wie alle reagieren. Das war schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, ich finde das fast gruselig, dass der mit 19 schon diese Ruhe weg hat, diese Favoritenrolle zu schultern und dann eben auch das Rennen so zu sezieren. Eigentlich lädt die Mühe ja dazu ein, so Rookie-Mistakes zu machen und zu überpacen. Wir haben es vorhin schon angesprochen, dieser Anstieg ist viel länger, als er sich von unten hin erstmal anfühlt oder anbahnt. Und dann gewinnt er hier souverän vor Mauro Schmid, Ben Tullet und Benoit Cosnefroid. Auch Mauro Schmid mit einer durchaus positiven Ardennen-Kampagne. Lass uns aber nochmal über Paul Sexas kurz sprechen. Wir haben da auch eine Frage auf Blue Sky zu bekommen. Mit 19 jüngster Sieger der Geschichte bei diesem Rennen. Die Superlative, die gehen uns ja auch nicht aus. Ich habe ja versucht, anfangs den Hype noch so ein bisschen zu bremsen, aber das geht ja mittlerweile gar nicht mehr. Wie schätzt du es ein? Wir können, sind natürlich keine Experten, aber wenn jetzt ein Paul Sixt mit 19 schon so verdammt gut ist, besteht da die Befürchtung, dass die Karriere dann hinten raus nicht so lang wird, dass wir jetzt hier kein Alejandro Valverde Methusalem erleben, sondern dass dann vielleicht früher mal die Luft raus ist bei so jemandem?
Ja, grundsätzlich stellt sich die Frage, ich glaube auch, weil man einfach, ja, ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Gerechtigkeitsgedanke ist oder was es ist, der Anspruch von wegen, einer, der so gut ist, der kann ja nicht dann auch noch genauso lange gut sein wie alle anderen, oder ob es auch so ein bisschen die Sorge ist vor dem nächsten Pogacar, der über Jahre hinweg dann super dominant ist, ne, dass man da einfach jetzt schon möglichst früh versucht, möglichst schwarz zu malen, einfach aus Sorge, was, wenn er dann tatsächlich eben jetzt 10 Jahre so fährt und besser. Andererseits, klar, der Gedanke geht einem durch den Kopf, ne, wenn mit 19 man da so schon arbeitet, verbrennt man dann vielleicht Potenzial. Ja, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten und ich glaube, man muss ihm den Platz geben, was Decathlon ja bisher immer versucht hat, so ein bisschen, was wir auch versucht haben. Das ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, wie es dann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren für ihn weitergeht. Aber genau, von daher würde ich erstmal sagen, abwarten und gucken, was der Junge machen kann. Bisher wirkt er da sehr souverän und abgebrüht. Und das ist, glaube ich, erstmal ein sehr, sehr gutes Zeichen für so jemanden.
Absolut. Ich glaube, so ein bisschen schwingt auch die Frage mit, warum ist er so früh so gut? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass er ein wahnsinnig gutes System durchlaufen hat. Das hilft. Andererseits spielt das natürlich dann auch so ein bisschen auf die Mühlen derer, die sagen, der ist schon so lange jetzt in so einem professionellen Umfeld. Wie lange kann man das dann mitmachen im Vergleich zu früher? Selbst Tadej Pogacar hat ja einfach ein bisschen länger gebraucht, weil er noch auf Conti-Niveau gefahren ist, bevor er richtig durchgebrochen ist. Und bei Tadej Pogacar wurden ja jetzt auch schon immer mal so ein bisschen die Stimmen laut, wie lange kann er die Motivation noch aufrechterhalten? Die Frage stellt sich dann sicherlich auch. Ich glaube, wir können uns jetzt freuen auf vielleicht 2, 3 Jahre, wo Pogacar noch an seinem Peak ist und Sixt seinem Peak immer näher kommt. Ich glaube, das wird beide antreiben. Die Frage ist dann eben, was kommt danach? Ich glaube, auch Pogacar merkt, mir fehlt häufig so ein bisschen der Gegenspieler. Man merkt, er ist jetzt gerade dabei, so ein bisschen Rekorde zu jagen und sich in die Geschichtsbücher einzutragen. Aber wie lange das geht, das wird man eben sehen. Es gibt auch in anderen Sportarten, ich glaube, in Deutschland ist ja so Biathlonland. Ich glaube, da fällt ein Magdalena Neuner ein, die früh ihre Karriere beendet hat, weil sie einfach alles erreicht hatte. Laura Dahlmeier, die ja leider verstorben ist, ebenfalls recht früh aufgehört, weil sie irgendwie alles erreicht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das im Radsport durchaus sehen, dass es weniger wird, dass diese Wunderkinder dann bis in die hohen 30er fahren. Ob er dann mit 30 schon den Stöppel zieht, das ist natürlich total schwer zu sagen, denn er hat ein gutes System und das hängt jetzt alles auch so ein bisschen davon ab, wie gut er mit dem Druck auch umgehen kann. Wir scherzen hier immer so ein bisschen und nennen ihn den Messias, aber er wird ja in Frankreich einfach wirklich so gesehen und er zahlt ja mit solchen Siegen dann eben auch so ein bisschen auf diesen Ruf ein. Auf jeden Fall danke für die Frage. Es ist ein sehr interessantes Thema und ich glaube, das wird man auf jeden Fall in 10 Jahren so ein bisschen das erste Mal bewerten können, weil wir haben jetzt die erste Generation, wo die Juniorenränge übersprungen wurden oder Leute einfach wahnsinnig früh auf so hohem Niveau waren und erst dann wird man einfach sagen können, wie sich das ausgewirkt hat. Ich denke, damit können wir den Flash so ein bisschen abschließen und zum Lüttich-Bastogne-Lüttich-Rennen kommen. Hier hatten wir tatsächlich keine Start-bis-Ziel-Übertragung bei den Männern, was wir ja bisher bei allen Monumenten hatten. Und irgendwann trudelte es dann ein, dass sich eine sehr interessante Rennsituation ergeben hatte direkt nach dem Start. 54 Fahrer inklusive Remco Evenepoel und Egan Bernal vor dem Feld und zwischenzeitlich über 3,5 Minuten Vorsprung für diese Gruppe. Und es kam dann so ein bisschen raus, dass es scheinbar einen Sturz recht früh noch gab, kurz nach dem Start, der so einen kleinen Riss im Feld hatte. Jetzt gibt es die Diskussion. Der Riss hat diese Gruppe wegfahren lassen. Andere sagen, das hatte nichts damit zu tun. Oder sogar die Attacken haben dafür gesorgt, dass dieser Sturz kam durch die Hektik, blablabla. Wir hatten jetzt die Situation, Remco war vorne, eigentlich ja eine gute Situation, auch weil die Gruppe so groß für ihn war. Da hatte er ja eigentlich nichts zu verlieren, er konnte sich verstecken und einfach mal gucken, wie sich das Rennen entwickelt. Wie hast du so reagiert, als du das gesehen hast, wie sich das erstmal entwickelt?
Ja, erstmal sind mir so ein bisschen die Augen aus dem Kopf gesprungen, als ich das gesehen habe. Zumal eben ja zu Anfang gar nicht klar war, wie ist diese Situation eigentlich entstanden. Ne? Remco mit Nico Denz zusammen auch vorne. UAE, glaube ich, mit einem Fahrer in dieser Gruppe drin. Decathlon überhaupt nicht vertreten. Das las sich auf den ersten Blick natürlich erstmal nach einer idealen Situation für Remco und für ein super, super spannendes Rennen, weil natürlich irgendwie man sich dann sofort denkt, gut, dann ist UAE, dann ist Poggi jetzt in der Pflicht, dann ist Decathlon jetzt in der Pflicht. Das sind schon mal zwei von den drei Favoriten, die sich auspowern müssen, während eben Remco und Nico Denz vorne ebenso ihr Ding machen und der Rest von Red Bull kann ja dann einfach frisch bleiben. Das heißt, sollte es wieder zusammenlaufen, hat Remco ein komplett frisches Team und die anderen beiden nicht. Hat sich dann alles so ein bisschen anders gestaltet, ne?
Ja, also ich muss sagen, es ging schon wieder wild her auf Social Media, dass einige meinten, wenn Remco das heute gewinnt, kann er da wirklich stolz drauf sein. Ich finde es ein bisschen doll wieder, das ist dieses Polarisierende von Remco, zumal wir nicht wissen, erstens, wie dieser Sturz das Rennen wirklich beeinflusst hat, da gab es einfach keine Bilder von. Und zum anderen sollen wir doch mal froh sein, dass Remco da mal ein bisschen was riskiert. Alles, was unvorhergesehen ist bei solchen Rennen, spielt ja der Spannung hin, weil ansonsten haben wir am Ende Poggi, der an Laredut attackiert. Remco kann nicht mit und wir ärgern uns, dass wieder keiner was versucht hat. Deshalb fand ich das eigentlich jetzt wieder gänzlich überzogen, muss ich sagen, was da über Remco eingebrochen ist. Ich hätte es dann irgendwie gleichzeitig gerne gesehen, dass er gewonnen hätte, einfach nur, weil ich so ein bisschen Katastrophentourist sein möchte hier und da. Es ist nicht so weit gekommen. Aber du hast es angesprochen, UAE muss ordentlich investieren, um hier Schadensbegrenzung zu betreiben. Tim Wellens schon 130 Kilometer vor dem Ziel, derjenige, der dann ran muss. Und dann so ein bisschen seltsam kommt die Spitzengruppe nämlich ins Stocken. Ich glaube, es war für Remco nicht hilfreich, dass nicht noch ein oder zwei aus dem erweiterten Favoritenkreis vorne waren. Denn irgendwann haben sie ihn, glaube ich, angeguckt und er hat sich dann auch entschieden, eine Menge zu investieren. Er ist mit durch die Führung gegangen, schon über 100 Kilometer vor dem Ziel. Und da würde ich sagen, da ist der Keks dann das erste Mal so ein bisschen gebröselt für Remco. Ich habe das Gefühl, da hat er so ein bisschen die Nerven verloren. Das war in meinen Augen nicht so notwendig. Wie hast du das gesehen?
Ja, definitiv. Also die Gruppe waren 50 Leute und klar, ne, von denen möchte keiner mit Remco über die Ziellinie fahren. Keiner möchte den als Passagier irgendwo kostenlos mitnehmen. Andererseits kann natürlich in dieser Gruppe niemand das Interesse daran haben, dass Poggi und Zeke Sass und wer noch alles wieder auf diese Gruppe aufschließt. Das heißt, irgendwo hätte Remco auch abwarten können sollen wahrscheinlich, dass die anderen die Nerven verlieren. Aber ja, ich glaube, das haben wir mal um mal gesehen. Da ist er nicht so der Typ für dann den unbedingt kühlsten Kopf zu bewahren. Zumal Nico Denz dann ja an einem der Anstiege irgendwann auch schon aus der Gruppe rausgefallen ist. Und das heißt, er hatte dann auch nicht noch irgendwie den Support aus dem eigenen Team als in Form eines Fahrers direkt neben ihm, der ihm da vielleicht noch so ein bisschen zureden kann. Ich glaube, wir haben das jetzt letzte Woche irgendwann gesehen, dass Jan Tratnik da durchaus nochmal so die direkte Ansprache gesucht hat mit ist es jetzt gut und wir schaffen das. Ich glaube, bei Amstel war es tatsächlich und ja, vielleicht fehlte ihm einfach so ein bisschen der Babysitter, der ihm da so ein bisschen hilft, kühlen Kopf zu bewahren.
Ja, also ich kann verstehen, dass da der Impuls ist. Ich habe jetzt einen Vorsprung auf die auf Zeke Sass, auf Pogacar. Ich will diese positive Situation irgendwie beibehalten. Andererseits, wo wäre der Schaden gewesen, wenn er jetzt einfach darauf gepokert hätte, sich einzuholen, Kräfte zu sparen, um dann in den richtigen Momenten irgendwie da zu sein? Ist, glaube ich, auch leicht gesagt von außen, aber ich fand, das war so ein bisschen da, wo ich dann gedacht habe, bis hierhin optimal gelaufen und das sind dann Körner, die dann vielleicht fehlen. Also ich denke, es ist jetzt nicht weltbewegend, aber trotzdem sowas, worüber man mal kurz sprechen muss. Wellens hat dann irgendwann auch fertig, so 91 Kilometer vor dem Ziel, für Poggi dann noch drei Helfer an der Seite. Also UAE da auf jeden Fall schon etwas angeknackst. Pavel Sivakov übernimmt dann aber ganz lange, bis 48 Kilometer vor dem Ziel hält er da das Tempo richtig hoch. Novak und Kosnefroa sind dann noch die letzten beiden Helfer. Novak paced das Ganze bis zur Redoute und dann ist es Kosnefroa, der die Attacke vorbereitet. ja, Remco war da schon früh out of position. Das hat man schon gesehen, während noch Kosnefroa vorne am Horn gezogen hat. Da waren dann noch irgendwie 10, 12 Fahrer vorne, dahinter eine Lücke. Und da war Remco schon im zweiten Feld. Ist jetzt Spekulation. Hatte er die Beine nicht? Hat er sich gepaced? Oder haben vielleicht wirklich die Körner gefehlt, weil er ja dann doch ein bisschen investiert hat? Schwer zu sagen, 900 Meter vor der Kuppe. Attackiert Poggi so ein bisschen Kopie vom letzten Jahr. Was er allerdings nicht auf dem Zettel hatte, ist Paul Sixhast, der wahnsinnig stark war. Der wirkte wahnsinnig am Limit, aber so hart arbeiten, dass Pogacar mal alle los wird, musste er selten, oder?
Ja, definitiv. Also und ich glaube, es war auch wieder das, was man jetzt schon so ein paar Mal irgendwie gesehen hat, wenn dann tatsächlich mal jemand so eine Poggi-Attacke mitgehen kann, dann ist er mindestens irritiert, wenn nicht sogar so ein bisschen aus dem Konzept, was er jetzt als nächstes machen soll. Das ist vielleicht auch eine ganz spannende Frage, was du dann jetzt meinst zum weiteren Verlauf des Rennens. Es ist so ein bisschen auch das, was wir seit Wochen und Monaten predigen, was Thijs Benoot auch gesagt hat. Warum arbeitet man dann mit einem Pogacar zusammen? So, er wirkte sichtlich so ein bisschen irritiert, warum als Sixers dann das nicht ausnutzen und sich vom Poggi-Zug bis zum nächsten Anstieg zumindest mal mitnehmen lassen. Oder sagst du, Skelmose und die Verfolger sind so dicht dran, da muss man dann erstmal kooperieren?
Ich glaube erstmal schon und auf der anderen Seite, ich glaube, Sixers hatte dann auch so ein bisschen das Selbstvertrauen zu sagen, vielleicht ist es auch der jugendliche Leichtsinn zu sagen, wir attackieren oder ich konnte hier mitgehen. Der letzte Anstieg ist ein bisschen kürzer und vielleicht kann ich da irgendwie dranbleiben und in einem Sprint nach 260 Kilometern, why not? Und ich würde da tatsächlich auch Sixhast so ein bisschen in Schutz nehmen. Der ist 19, der ist noch nicht so oft Finals mit Poggi gefahren. Und ich glaube, natürlich ist es so ein bisschen inkonsequent, jetzt zu sagen, bei Sixhast ist es okay. Aber ich würde sagen, in Anbetracht der Umstände ist es was anderes, als wenn Mathieu zum 7. Mal sich am Quaremont abstellen lässt. und deshalb, der wird seine Lektion gelernt haben. Und vielleicht ist das bei ihm sogar auch einfach gut zu sein, mal zu spüren, wie fährt man so ein Finale, wie tief kann ich eigentlich gehen, weil auch er musste, glaube ich, in seiner Karriere noch nicht so oft so ans Limit gehen, wie es jetzt gegen Pogacar war, erst bei der Strade, wo er noch nicht ganz mit konnte und jetzt eben, wo er gemerkt hat, ich habe vielleicht sogar noch mal einen kleinen Sprung gemacht. Von daher, ja, finde ich es durchaus verständlich. Dahinter ist Skelmose, du hast es angesprochen, der erste Verfolger. Ich habe vorhin in einem Chat geschrieben, der hat in den Ardennen auch immer so den Formboost, den die Basken im Baskenland haben. Also Wahnsinn, wie stark der wieder unterwegs war heute. Kann man sicherlich argumentieren, dass er heute der drittstärkste Fahrer war. War dann aber alleine auf weiter Flur. Dahinter eine größere Gruppe, aus denen viele Attacken kamen, auch Remco immer mal wieder vorne zu sehen. Ja, hat es dann versucht zu animieren, das Rennen, um noch irgendwie in Richtung Podium zu fahren. Und dann kommt eben der Côte de la Roche-au-Foncon, der letzte richtige Anstieg in diesem Rennen. Poggi von unten gleich wieder rein und zunächst sah es so aus, als ob Sixhast auch das wieder parieren konnte. Aber dann 600 Meter vor der Kuppe, da hat dann Sixhast richtig einen Parkschein gezogen. Also da ist er dann richtig aufgegangen, oder?
Ja, definitiv. Also du hast so richtig auch den Moment gesehen, hatte ich das Gefühl, wo er wirklich gekämpft hat und dann wirklich irgendwann sich selber auch eingestehen musste, okay, wenn ich jetzt hier irgendwie ins Ziel kommen möchte, dann muss ich ihn jetzt hier ziehen lassen. Aber hat richtig Spaß gemacht, ihn bis dahin irgendwie mitkämpfen zu sehen. Man hat natürlich immer noch gehofft, dass er vielleicht doch nochmal irgendwo eine letzte Kraftreserve findet, aber du hast es gesagt, ne? Er ist 19, es ist wahrscheinlich das erste Mal in seiner Karriere, dass er wirklich einen Fahrer hat, der mindestens auf seinem Niveau und wahrscheinlich noch ein Stück drüber ist, für ihn sicherlich auch eine unfassbare Erfahrung, da jetzt mal so konfrontiert zu werden.
Ja, ich habe mich hinreißen lassen, zu sagen, dass wir vielleicht den Auftakt so einer schönen Rivalität gesehen haben, die wir hoffentlich dann in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr auf Augenhöhe erleben. Wie gesagt, für Sixhast gut zu wissen, wie tief er gehen kann, wo er vielleicht noch nachlegen kann. Aber Das ist wahnsinnig beeindruckend für sein junges Alter. Dahinter hatte das Verfolgerfeld mittlerweile schon fast 2 Minuten Rückstand. Also auch da konnte er sich sicher sein, ich kann mich jetzt hier ein bisschen erholen und werde wahrscheinlich trotzdem den zweiten Platz souverän ins Ziel bringen. Und ja, dahinter immer wieder Attacken von Remco, von Schelmose, aber es neutralisiert sich alles weitestgehend. Und dann ist es, wie ich es angesprochen habe, Tadej Pogacar, der mittlerweile seinen 4. Sieg einfahren konnte bei La Doyenne, der ältesten der Monumente. Dahinter Paul Sixas mit einem überragenden 2. Platz. Und wir müssen trotzdem, auch wenn es den einen oder anderen langweilt, Pogi einfach mal hochleben lassen. Der ist 5 Rennen gefahren in diesem Jahr, hat 4 Saisonsiege eingefahren, 3 davon bei Monumenten. Ich glaube, den Goat-Status, den wird man ihm nicht mehr nehmen. Und das war einfach wieder brutal beeindruckend.
Ja, das war eine unfassbare Leistung. Und klar gehört da auch dazu, dass er ein unfassbar starkes Team um sich rum hat, die ihn überhaupt erst in dieser Ausgangsposition gefahren haben. Aber letztendlich ist er dann der, der diese letzten beiden Anstiege so hochfahren kann wie kein anderer und sie dann stehen lässt. Und ja, kann man sagen, ist natürlich irgendwie das vorhersehbare Ergebnis. Aber Hut ab, nichtsdestotrotz, dass er ein so vorhersehbares Ergebnis überhaupt einfahren kann und dass es nur durch ihn und jemanden, der so stark ist, vorhersehbar sein kann.
Absolut. Und er war beeindruckt von seinem Kontrahenten Paul Sixas im Ziel. Gab ein paar schöne Bilder, wie er ihm gratuliert hat. Ich glaube, das kribbelt ihm schon so ein bisschen, sich da jetzt noch zu beweisen und zu gucken oder auch zu sehen, dass da jemand sich anschickt, ihn so ein bisschen in Gefahr zu bringen, mal zu fordern vor allem. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Und ja, das war schön zu sehen. Dahinter Remco Evenepoel, der tatsächlich in einem langen Sprint aus dem Feld dann sich noch Platz 3 sichert. Ich muss sagen, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, vielleicht hat er den Kopf verloren. Ich fand, im Finale ist es dann stark gewesen. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, dass er dann eben auch so ein bisschen aufsitzt, den Kopf in den Sand steckt. Hier dann am Ende doch noch Platz 3 aus einem für ihn nicht perfekten Rennen einzufahren. Trotzdem Chapeau vor Remco Evenepoel, oder?
Ja, definitiv. Also vor allem, dass es nicht das Ding war, es sind irgendwie 3 Leute mit jeweils 1 Minute Abstand dazwischen ins Ziel Zeit gefahren, sondern tatsächlich dann in dieser Gruppe sich zu organisieren und dann am Ende wirklich diesen souveränen Sprint-Sieg dann aus dieser Gruppe oder zumindest innerhalb der Gruppe diesen Sieg sich zu holen, das ja ist das Gegenteil von den Kopf in den Sand stecken und auch da muss man sagen, wahrscheinlich ein Schritt in die richtige Richtung für ihn.
Ja, Wahnsinn, aber auch die Leistung von Emil Verstringe, den hatten wir schon beim Amstel Gold Race hervorgehoben, vom Alpecin Premier Tech, der hier 4. wird am Ende. Auch so wieder ein Fahrer, den Alpecin da aus dem Cyclocross an Land gezogen hat, der hier richtig, richtig Spaß macht, auch Egan Bernal, war auch in der Gruppe um Remco dabei, wird am Ende 5. Dann Peo Bilbao, Romain Grégoire, Christian Scaroni, Tobias Haaland, Johannessen und Filippo Sanna. Also eine sehr illustre Top 10 mit spannenden Charakteren, die da dabei sind und auch ein paar neue Namen. Ich finde, das mag ich eigentlich so an diesen Monumenten, dass wir da eine nicht komplett vorhersehbare Top 10 haben. Schelmose hat es jetzt am Ende gar nicht reingeschafft, hat trotzdem starkes Rennen gezeigt. Dafür ist dann so jemand wie Emil Verstringe eben auf einmal 4. Bei einem Monument. Richtig, richtig stark an der Stelle. Ja, ich würde sagen, Tadej Pogacar, der jetzt geteilter 2. bei den Siegen bei Lüttich-Bastogne-Lüttich ist, haben wir jetzt auch hochleben lassen und dann wollen wir die Klassikersaison mal so ein bisschen hinter uns lassen. Wie gesagt, die deutschen Radsportfans bestehen darauf, dass der richtige Klassikerabschluss erst nächsten Freitag in Frankfurt stattfinden wird. Das Rennen werden wir natürlich auch besprechen, aber jetzt waren es die Frühjahrsklassiker erstmal. Wir hatten die 3 Superstars, die hier bei den Männern in der Ardennenwoche ganz oben standen. Erst Remco Evenepoel, dann Paul Sixas und am Ende eben der Weltmeister Tadej Pogacar. Und wir haben noch einiges zu besprechen. Es gab noch ein paar Rundfahrten in dieser Woche und das werden wir natürlich auch in dieser Woche hier noch ausführlichst tun. Deshalb bleibt dran. Es gibt nur eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Ein letztes Mal willkommen zurück zu Radio Tour in dieser Woche. Wir haben bereits die Ardennen hinter uns gelassen und begeben uns jetzt nach Österreich und nach Italien zur Tour of the Alps. Ein Rennen, was irgendwie jedes Jahr eigentlich ganz coole Geschichten schreibt, häufig durch schlechtes Wetter. Das blieb uns in diesem Jahr weitestgehend verwehrt. Dafür konnten wir schon mal so ein bisschen einen Blick in Richtung Giro werfen. Auf 5 Etappen, ich muss sagen, ich war vom Profil so ein bisschen enttäuscht in diesem Jahr. Ich hatte es in den letzten Jahren etwas selektiver in Erinnerung. Und auf der ersten Etappe haben wir gleich mal gesehen, dass es nicht ganz so selektiv sein wird, denn wir haben so ein Sprintfinale richtig gesehen. Ineos hat das Rennen da im Finale kontrolliert, hat versucht, mit Tymon Arensmann irgendwie als Solist was zu erreichen. Und dann war es Tudor, was übernommen hat für Florian Storck, der jetzt scheinbar als Sprinter eingesetzt werden soll. Zumindest war es hier so, denn es waren kaum richtige Sprinter da. Und am Ende war es dann Arensmann, der eingeholt wurde, 200 Meter vor dem Ziel, und Tommaso Dutti, der für das Conti-Team Ukio unterwegs ist, gewann diesen Sprint vor Tom Pidcock und Florian Storck. Felix Engelhardt wurde noch Sechster aus deutscher Sicht. Für Dutti war es der zweite Saisonsieg, hatte bei der Coppi Ibartali schon gewonnen. Was machen wir aus so einem Sprint-Band, wo auf einmal Tom Pidcock und Florian Storck auf dem Podium stehen?
Sicherlich überraschend. Passend dazu ja das Interview, das du diese Woche geführt hast mit Matthias Schnapker von Team Bike Aid. Er spricht das da, glaube ich, auch an, diesen Sieg. Was für einen Anspruch man so als Conti-Team eigentlich auch an sich selbst haben sollte. Und ich finde, das verdeutlicht das sehr toll, dass so ein Conti-Team durchaus auch mit breiter Brust mal in so ein Rennen gehen kann. Eigentlich ist ja das, was wir auch immer wieder ansprechen, dass so ein Rennergebnis, das völlig unvorhersehbar ist, ist eigentlich mit das Schönste und Spannendste. Und ich fand das sehr cool, einfach da ein Trikot vorne zu sehen, das ich so bewusst noch nie wirklich vorne wahrgenommen hatte. Hat mich auf jeden Fall sehr glücklich gemacht.
Ja, und spannend auch in dem Interview natürlich die Einblicke, dass die Budgets ja riesig sind da drüben, was Conti-Teams angeht, und dass es sich kaum lohnt, da in Welttour-Lizenzen zu investieren, weil der Rennkalender trotzdem gut ist. Tommaso Dutti, den darf man sich trotzdem merken. Ich glaube, das ist ein Fahrer, den wir nächstes Jahr bei einem der italienischen Pro-Conti-Teams sehen werden. Noch relativ jung, den könnte ich mir gut bei Polti vorstellen im nächsten Jahr. Also ihr habt es zuerst gehört, wäre mal so mein Guess. Die zweite Etappe, die war dann ein bisschen mehr nach dem, was ich von der Tour auf die Alps erwarte. Es war nämlich die erste Bergankunft nach Martell. 5 Kilometer bei knapp 9% ging es da. Und es gab eine starke Spitzengruppe, aus der sich Mattia Gaffuri als Solist dann am Ende absetzen konnte. Der fährt für das Team Picnic Post NL, ist ehemaliger Gewinner, glaube ich, der Swift Academy. Also auch ein extrem spannender Fahrer, der hier mal so sein Potenzial gezeigt hat. Und hinter ihm, da waren es dann die Favoritenteams Ineos, die ja hier mit Arensmann und Bernal am Start waren. Natürlich auch Red Bull Hansgrohe, die mit Giulio Pellizzari den Top-Favoriten hatten. Auch Lorenzo Finn, den vielversprechenden Nachwuchsfahrer, mit am Start hatten. Der hat dir gezeigt, was er kann. Denn Arensmann, Stora und Lorenzo Finn, die waren die ersten, die sich aus der Favoritengruppe dann absetzen konnten. Pellizzari sprang nach vorne, setzte sich im Finale ab und gewann am Ende die Etappe. Zum einen, das war beeindruckend von Giulio Pellizzari, lieber Bent, aber das war auch beeindruckend von Lorenzo Finn, der hier als U23-Fahrer mal so ganz locker mit den ganz Großen mitgefahren ist. Also erfolgreicher Tag für Red Bull Hansgrohe, würde ich sagen.
Definitiv, und die Tour of the Alps damit so ein bisschen das U23-Event der Woche, ohne jetzt zu sehr vorgreifen zu wollen, ne?
Absolut, absolut. Bora generell richtig stark, 5 Fahrer in den Top 16. Für Finn ging es allerdings nicht so positiv weiter. Er stürzte auf der 3. Etappe, brach sich, glaube ich, das Schlüsselbein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist auf jeden Fall jetzt erstmal raus, wird hoffentlich dann für den Giro der U23 wieder fit. Die 3. Etappe dann ähnlich wie die erste, wieder so ein bisschen eine Sprintankunft, die am Ende Tom Pidcock gewinnt, der hier sein Comeback gefeiert hat, konnte bei Lüttich jetzt im Anschluss, wir sind hier auf verschiedenen Zeitlinien unterwegs, dann nicht zeigen, dass er schon wieder topfit ist, ein bisschen schade, aber hier trotzdem schön nach seiner Verletzung ihn wieder ganz weit vorne zu sehen. Und dann kam die 4. Etappe, und die ist aus deutscher Sicht besonders interessant. Lennart Jasch ist dort im Mittelpunkt gestanden. Der fährt eigentlich für das Development-Team von Tudor Pro Cycling, obwohl er schon 25 Jahre jung ist. Das liegt vor allem daran, dass er Eisschnellläufer war in seinem vergangenen Leben. Ich glaube, da sogar schon Olympiateilnehmer. Und jetzt erst auf das Fahrrad gewechselt. Und seit 3 Jahren unterwegs. Letztes Jahr noch bei den Red Bull Boransbo Rookies gefahren. In diesem Jahr eben zu Tudor gewechselt. Letztes Jahr schon Rennen gewonnen, unter anderem gegen Hector Alvarez, ein großes Talent, was jetzt bei Lidl Trek fährt. Und der ist einfach mal 45 Kilometer von dem Ziel losgefahren und ward nie mehr gesehen. Auch das, Ben, wahrscheinlich so eine Geschichte, wie du sie auch nur liebst. Ein ehemaliger Wintersportler, perfektes Futter für Kommentatoren, auch für dich, Fragezeichen.
Es spiegelt so ein bisschen eine andere deutsche Radsportgeschichte, ne? Mit dem ehemaligen Wintersportler, der dann überraschend einen Sieg holt. Und ich glaube, wir sind die allerersten, die auf die Idee kommen und sagen, ist er unser Mann fürs gelbe Trikot?
Wahrscheinlich. Spaß beiseite. Der Band bezieht sich da heute auf die Schlagzeile von Radsport News, die irgendwie getitelt haben für einen Tag vor Pogacar und Co., weil Lennart Jaschnack diesen Sieg bei Pro Cycling Stats ganz oben in der Suchliste aufgetaucht ist. What a shock. Naja, Spaß beiseite, das ist eigentlich cool, finde ich, dass wir doch immer wieder jetzt auch in diesem Jahr so Fahrer aus der zweiten Reihe sehen, die irgendwie für Deutschland in Erscheinung treten. Das war erst Georg Steinhauser, der ja wirklich ein bisschen überraschend dabei Paris-Nizza aufs Podium gefahren ist. Wir haben schon einige andere auch angesprochen, Max Kanter, der einen Profisieg geholt hat und so weiter. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, und auch wenn es ein Quereinsteiger ist, oder? Und vor allem finde ich sowas schön, weil ja, wir schlachten es jetzt auch ein bisschen aus, aber für Medien ist sowas ja eine coole Story, die am Ende dem Radsport ja auch was bringt.
Ja, definitiv. Also natürlich ist es völlig überzeichnet von mir, ihn da jetzt für das gelbe Trikot zu handeln. Aber letztendlich ist es natürlich einfach eine super coole Geschichte, dass da jemand für Profisport vergleichsweise spät irgendwie den Umstieg macht und dann jetzt trotzdem da noch bevor er den Profivertrag hat, die ersten Profisiege einfährt und das auch noch in so souveräner Form. Das ist richtig, richtig toll. Aus deutscher Sicht natürlich cool, dass das dann ein deutscher Fahrer ist, der es macht. Kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch an ihn, und wir sind gespannt, wie so oft, wie es dann für ihn jetzt weitergeht, ob man ihn dann jetzt regelmäßiger tatsächlich mal sehen kann. Man würde es ihm wünschen, man würde es uns wünschen. Einfach cool, solche Erfolge mitfeiern zu können.
Genau, war jetzt natürlich nicht die ganz große Bühne, aber die Tour of the Alps ja durchaus ein Rennen, wo die Giro-Favoriten schon mal so ein bisschen den Finger in den Zeh ins kalte Wasser stecken, das wollte ich sagen. Er war am nächsten Tag auch nochmal in der Ausreißergruppe, also er hat hier durchaus einen guten Eindruck hinterlassen, gewinnt am Ende sogar das Bergtrikot, wirklich eine erfolgreiche Woche für ihn, der hier, wie gesagt, mal mit den Profis unterwegs war, und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt fast schon reicht, dass wir ihn nächstes Jahr dann irgendwo auch als Profi schon sehen, wenn er das denn möchte, und er hat es auf jeden Fall auf unsere Wunschliste für ein Interview geschafft, würde ich sagen, denn das ist eine Geschichte, die möchte ich gerne mal von ihm hören, wie er das so wahrgenommen hat. Am letzten Tag dann also nochmal eine Bergetappe mit einer Abfahrt in Richtung Ziel, und da hat Giulio Pellizzari 20,6 Kilometer vor dem Ziel nach schöner Vorarbeit von Giovanni Aleotti die Soloreise gestartet und ward nicht mehr gesehen. Dahinter dann Egan Bernal, Timon Arensmann und Mike Storer, die um die Podestplätze gekämpft haben. Das geht sich am Ende auch einigermaßen aus, denn Bernal und Arensmann, die beenden die Rundfahrt auf Rang 2 und 3. Sora, der hatte am ersten Bergtag nicht so den perfekten Tag, rettet sich hier aber noch in die Top 5. Er war ja der Titelverteidiger. Pellizzari gewinnt, wie gesagt, solo und das erste Mal in seiner Karriere auch die Rundfahrt. Und wir haben auch auf Blue Sky wieder die Frage bekommen, was machen wir jetzt aus Giulio Pellizzari? Wie gesagt, das fällt jetzt noch nicht überragend, aber schon ganz gut mit erweiterten Giro-Favoriten. Ich denke, so kann man es nennen. Er hat hier souverän am Ende gewonnen, 2 Etappen und eben die Gesamtwertung. Ich würde persönlich sagen, Giro-Podest-Kandidat ist er jetzt mal mindestens. Wo rankst du ihn gerade so ein, ohne jetzt das ganze Startfeld vor Augen zu haben?
Schwierig, das immer vorab so zu machen. Du weißt, wie ungern ich mich aus dem Fenster lehne, aber nein, ich gehe das gerne mit. Also das war wirklich sehr, sehr stark, ihn da zu sehen. Wir haben ihn auch in den letzten Wochen immer wieder stark erlebt. Ich glaube, so einen gewissen Heimvorteil kann man ihm da vielleicht auch zuschreiben dann beim Giro. Ich glaube, das schiebt durchaus dann an. Und von daher traue ich ihm das durchaus zu, wenn Bora da ihre Karten richtig spielen, dass sie ihn da durchaus bis aufs Podium mindestens hochkriegen können.
Ich glaube, mit Jonas Vingegaard, da wird es dann schwierig mitzuhalten. Das haben wir in diesem Jahr dann doch gesehen, dass der durchaus in Topform ist und der wird diesen Giro gerne gewinnen wollen. Aber dahinter traue ich Giulio Pellizzari ziemlich viel zu. War schön, ihn jetzt da auch in klarer Leaderrolle und nicht so als Co-Leader zu sehen, als klarer Fahrer, auf den man sich da committed hat. Von daher stark. Mir hat auch Aliotti gut gefallen, gerade auf der letzten Etappe. Blasov ist so ein bisschen... mal ist er stark dabei, mal nicht so. Von dem habe ich mir in der Vergangenheit auch mehr erhofft von dem Fahrer. Kann dem nicht mehr so ganz gerecht werden. Lass uns doch kurz über Ineos sprechen. Ich habe mich zu der These hinreißen lassen, dass Ineos in der Breite gerade eines der spannendsten Teams in der World Tour ist. Es fehlt noch so ein bisschen der Killer, der dann die Rennen auch mal abschießt. Jetzt so einige sagen, Paul Sixas, der schwebt ja da auch so ein bisschen rum. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt bei Ineos. Aber so ein spannendes Team ist es doch gerade schon. Und irgendwie auch nach wilden letzten Jahren habe ich das Gefühl, ich erkenne wieder eine Vision. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, definitiv. Also vor allem, was eben so die Grand Tours angeht und eben auch die etwas längeren Rennen, sind sie da deutlich, deutlich besser geworden, deutlich zielgerichteter. Und ich glaube, es ist vor allem spannend zu sehen, weil sie haben ja tatsächlich jetzt auch im Kader deutlich zugelegt, was so die Leader für sowas dann angehen kann. Da finde ich es spannend, wie es dann so ist, wenn sich dann ein Kevin Vauclin oder ein Oscar Onley in das Team einfinden und wie sie dann da aufblühen können. Wie siehst du das? Wie siehst du die beiden da auch im Team?
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das beschreibt eigentlich mein Problem ganz gut, weil die haben so ganz viele Top-5-Fahrer, aber also sie gewinnen auch viele Rennen, aber halt keine Rundfahrten. Also sie sind eines der erfolgreichsten Teams in dieser Saison. Ich glaube, sie haben aktuell 17 Saisonsiege, davon viel, ich glaube sogar fast so viele wie UAE auf World Tour-Niveau. Also da erkenne ich auf jeden Fall, dass sie eher wieder das Team Sky sind als das Team Ineos der letzten Jahre. Aber trotzdem haben sie so. Ist so der Deckel so ein bisschen. Tyben Arensmann und Egan Bernal. Also Bernal hat mich wirklich beeindruckt jetzt diese Woche, auch mit Lüttich. Ich freue mich einfach über jeden Topplatz, den er noch einfahren kann nach seinem schweren Unfall. Tyben Arensmann, der ist ein wahnsinnig launischer Fahrer, sowohl auf dem Rad als auch neben dem Rad. Ich darf das sagen, ich kenne ihn sehr gut. Die, würde ich sagen, sind so die zweite Reihe und dann hast du eben Vauclin und Onley, du hast es angesprochen, die so ein bisschen jetzt die Hoffnung sind. Aber auch da habe ich das Gefühl, ich würde mich nicht wundern, wenn die letzte Tour de France bei Oscar Onley die beste in seiner Karriere sein wird und er jetzt eher sich wieder so ein bisschen zum Top-10-Fahrer regressiert. Einfach, da kommen so viele neue Fahrer, links und rechts hoch, Paul Sixas, Isaac Del Toro, für mich schon die größeren Talente wahrscheinlich als Oscar Onley und auch Kevin Vauclin. Ich kann mir gut vorstellen, dass beide Fahrer denen eine Top 5 bescheren können, aber um wirklich wieder ganz oben anzuschließen, fehlt denen, glaube ich, noch der absolute Top-Fahrer. Ich fand sie, wie gesagt, richtig stark in dieser Woche jetzt. Auf diesem Niveau hatten sie dann am Ende häufig noch vier Fahrer mit Bernal, Arensmann, auch mit Ochsenberg und Partzeng. Zwei wirklich gute Domestiken, aber wie ich es angesprochen habe, ich glaube, sie sind gerade eines der breitesten Teams und wenn du denen jetzt noch so ein Sixas mal in die Tüte gesprochen dahinsetzt, dann sind wir wahrscheinlich nicht weit weg von dem Team Sky, was wir in den 10er-Jahren gesehen haben. Ein spannendes Projekt, irgendwie freue ich mich ein Stück weit, dass die sich so ein bisschen gefangen haben, weil das in den letzten Jahren ja schon sehr, sehr wild war zum Teil bei Ineos und auch nicht mehr so stark und gerade wenn man weiß, dass Wismar immer noch einen Sponsor sucht, vielleicht gar nicht schlecht, dass wir da ein Team haben, wo man einen Plan erkennt, vielleicht irgendwie UAE Einhalt zu gewähren in Zukunft. Möchtest du dem noch was hinzufügen oder haben wir das abgehakt?
Nein, ich finde, da kann man einen sehr schönen Haken hintersetzen. Das fand ich eine sehr, sehr runde Sache.
Sehr gut, dann gucken wir noch auf die weiteren Rennen im Rundown, wie immer. Die Vuelta Asturias hat stattgefunden und da waren deutsche Protagonisten, entweder deutsche Fahrer oder Fahrer von deutschen Teams, durchaus im Mittelpunkt. Die erste Etappe, die gewann Gabriel Lairac von einem französischen Conti-Team. Aber Miguel Heidemann, der war Zweiter, der fährt für das deutsche Radnet-Rembe-Team. Richtig starke Leistung gleich zum Auftakt von ihm. Und dann kam der Tag, der den Radsportherzen hat höher schlagen lassen. Nairo Quintana, der hat ja sein Karriereende angekündigt und gewinnt mit einem 7,7 Kilometer Solo, feiert seinen ersten Sieg seit 2022, das im Movistar-Trikot. Bent, ich habe dir geschrieben, es ist alles wieder gut. Ich liebe Radsport. Wie findest du sowas? Also ich gönne es Fahrern in ihrem letzten Profijahr, ich glaube, 10-mal mehr als überall sonst in ihrer Karriere ein Rennen zu gewinnen.
Ja, definitiv. Also über Nairo Quintana haben wir auch schon gesprochen, als er das Karriereende bekannt gegeben hat, dass das einfach einer ist, der bei dir und mir und ich glaube bei ganz vielen anderen ganz viel Goodwill genießt, der ein ganz großes Stein im Brett irgendwie hat. Und ja, das ist total toll, ihn nochmal solche Erfolge jetzt zum Ausklang irgendwie feiern sehen zu können. Das Gleiche ja zum Beispiel auch Ion Izagirre jetzt neulich. Das ist einfach toll, sowas nochmal irgendwie dann, ja, man fühlt richtig mit, weil man sich so denkt, das ist jetzt die letzte Chance oder eine der letzten Chancen, dass sie nochmal so einen Erfolg einfahren können, dann gönnt man ihnen das umso mehr.
Absolut. Und an anderer Stelle gönnt man es dann eben auch dem Sieger der zweiten Hälfte dieses Rennens, muss man eigentlich sagen. 4 Tage ging die Vuelta Asturias und dann trat auf einmal einer auf die Bildfläche. Den haben nur absolute Radsportexperten bisher auf dem Zettel gehabt. Edgar David Cabena, wo ich auf auf Blue Sky den Kommentar geschrieben habe, wenn der nicht nach Edgar Davids benannt wurde, dann weiß ich auch nicht. Originale 2000er und 90er Kids werden sich noch an Edgar Davids erinnern. Auf jeden Fall fährt Edgar David Cabena, Mexikaner, für das Team Stork MRW Bau. Ein deutsches Conti-Team, letztes Jahr Sieger der Oberösterreich-Rundfahrt war der junge Mexikaner. Und der hat sich einfach mal als Solist an einem der letzten Anstiege gelöst auf der dritten Etappe und ward nicht mehr gesehen, gewann das Rennen, verbesserte sich auf Rang 6 in der Gesamtwertung und so ein bisschen wie die Cantina-Band spielt denselben Song nochmal, aber noch beeindruckender hat das auf der vierten Etappe gemacht. Da hat er sich nämlich aus der Favoritengruppe mit wirklich etlichen Attacken, ich habe es im spanischen Livestream gesehen, auf YouTube, auch da nochmal die Side Note, die Vuelta Asturias schafft es, einen Livestream auf YouTube zu zeigen und wir sehen nur 30 Kilometer Frauenrennen, aber das mal am Rande. Und dann gewinnt eben Cadena auch die Schlussetappe als Solist. Er verhindert nicht den Feel-Good-Moment, dass Nairo Quintana die Gesamtwertung gewonnen hat. Aber Cadena definitiv, vor allem, weil er für ein deutsches Conti-Team fährt, was ja eher eine ungewöhnliche Geschichte ist, würde ich mal sagen. Ich habe gerade noch mit einem befreundeten Journalisten geschrieben, ja, er wird sich wahrscheinlich schlechtere Adressen aussuchen können, als in Deutschland Rad zu fahren. Und wenn die Bezahlung auch noch ganz gut ist, dann ist das ja eigentlich ein cooles Umfeld, weil ich mich gefragt habe, wie kommt das, dass ein Mexikaner in Deutschland fährt? Auf jeden Fall hat er jetzt hier gleich den mal 2 Profisiege eingefahren, was deutsche Conti-Teams ja auch nicht ganz so häufig haben. Und er hat gezeigt, dass er definitiv einer ist, den wir in Zukunft auf dem Zettel behalten sollen. Denn ja, das ist beeindruckend gewesen. Dann die Tour auf Türkei ist heute losgegangen. Erste Etappe Tom Krabbe gewinnt. Den Auftaktsprint, 3. Saisonsieg für ihn, fährt er für das Team Flanders Baloise, was sich am Ende des Jahres auflösen wird und ja, hat da nochmal seine Bewerbung abgegeben. Mal außer Kalten gesprochen, was ist so ein Team, wo du ihn in Zukunft siehst? Ich hatte so Lotto, Alpecin und Sudal Quickstep so in meinem inneren Kopf irgendwie notiert. Hast du da irgendwie auch ein Hot Take?
Boah, da habe ich keinen Hot Take, aber finde das sehr spannend, dass du ihn da so direkt in diese Richtung streust. Magst du das ausführen?
Ja, einfach ein belgischer Sprinter, ein endschneller Mann, der auch recht klassikerfest ist, deshalb Sudal. Die haben jetzt natürlich Alberto Dainese an der Backe, der noch nicht so richtig zeigen konnte, was in ihm steckt. Bei Alberto Dainese habe ich irgendwie gedacht, ja, setz den an den Quickstep-Sprintzug und der gewinnt dir da deine 7 Rennen in der Saison. Sieht bisher noch nicht so aus. Und ja, deshalb hätte ich gedacht, vielleicht müssen die da nochmal nachlegen. Ich weiß gar nicht, wie lang der Vertrag aber von Vainese ist. Und ja, Alpecin, irgendwie passt er da auch hin. Die haben ja immer noch so drei Leute, die auch mal Profirennen gewinnen können in ihren Reihen. Und Lotto, da steht ja der Abgang von Arnaud Delis auch ins Haus. Ich will jetzt nicht sagen, dass Tom Krabbe ähnliche Qualitäten hat, aber durchaus einer, der die Lücke so mitschließen könnte. Deshalb waren das so meine Hot Takes. Dann findet gerade auch noch die Tour de Bretagne statt. Für die Leute, die sich für Nachwuchsradsport interessieren, auf jeden Fall eine Empfehlung. Auch da gibt es immer so ab 14 Uhr jeden Tag einen YouTube-Livestream zu sehen. Kann ich empfehlen. Ist sehr gut produziert. Und dort hat Magnanotti oder Magagnotti von den Red Bull Bora Hansgrohe Rookies die erste Etappe gewonnen. Ist ein Sprinter, sein zweiter Saisonsieg. Hatte schon bei der Istrian Spring Trophy ein Rennen gewonnen, zählt so zu den beiden zusammen mit Donati, schnellen Männern im Nachwuchsteam von Red Bull Bora Hansgrohe. Also den Namen könnt ihr euch merken und heute haben es drei Ausreißer durchgeschafft. Halvor Dolvin, ein Norweger von dem Nachwuchsteam von Lotto, hat die Etappe gewonnen. Magnanotti hat wieder einen Sprint aus dem Feld gewonnen. Also der zeigt, dass er hier wahrscheinlich der Schnellste ist und durchaus Chancen hat, hier noch ein, zwei weitere Etappen zu gewinnen. Wir können natürlich auch die eine ja wirklich tragische Nachricht dieser Woche nicht auslassen aus diesem Podcast. Der ehemalige UAE-Profi Cristian Camilo Muñoz ist leider verstorben im Laufe der Woche. Der war bei der Tour du Jura gestürzt, hatte sich eine Knieverletzung zugezogen. Die wurde dann im Krankenhaus behandelt und genäht. Ist dann aber leider an einer Infektion in diesem Knie gestorben. Auch irgendwie furchtbar, finde ich, weil es gar nicht eigentlich eine recht normale Verletzung war, wo wir jetzt auch gar keine Sicherheitsdebatte aufmachen müssen, sondern einfach wirklich ein ganz, ganz tragischer Unfall. War auch so ein bisschen, hat dann das Rennen in Asturien überschattet, weil Nairo Quintana ihn natürlich auch kannte und ihm den Sieg gewidmet hat. Ja, wir wünschen dann natürlich allen Bekannten der Familie und sonstigen Menschen, die Muñoz kannten, alles Gute, auch wenn sie vielleicht nicht erreichen wird. Und ich denke, auf diesen doch eher negativen Tönen müssen wir dann die Folge auch beenden. Es war viel los in dieser Woche. Ich hoffe, wir haben das ausreichend für euch aufgearbeitet. In der kommenden Woche erwartet euch die Tour de Romandie, bei der Tadej Pogacar am Start stehen wird und vermutlich die nächsten Siege einsammeln wird. Ansonsten Eschborn-Frankfurt, das erste deutsche Rennen der Saison am 1. Mai, am Freitag. Also wenn ihr in der Nähe seid, das Wetter wird, glaube ich, auch nicht so verkehrt, dann fahrt da auf jeden Fall hin und feuert die Radprofis da an. Wird eine relativ schwere Austragung. Das könnte durchaus Action bringen. Und dann steht auch fast schon der Giro d'Italia um die Ecke. Wir werden uns hier nochmal hören, ich glaube Freitag oder Montag, das kann ich noch nicht ganz sagen. Und dann wird es auch in der übernächsten Woche, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, auf jeden Fall an den Tagen vor dem Giro eine Giro-Preview geben. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr uns auf allen möglichen Kanälen erreichen, die ihr in der Videobeschreibung findet oder in der Podcast-Beschreibung. Dort schreibt uns gerne. Wir sind da unfassbar dankbar für den Austausch. E-Mails könnt ihr uns schreiben, dies, das. Und ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Die letzten Worte, die gebühren wie immer die Event.
Ja, wie immer, es war mir eine sehr große Freude. Es ist unfassbar, wie viel Action wir jetzt die letzten Wochen erlebt haben. Von daher bin ich gar nicht böse drum, dass vielleicht eine etwas ruhigere Woche ansteht und trotzdem natürlich sehr, sehr gespannt, was sie so bringen wird an Rennen, an News und freue mich jedes Mal mit euch auch in den Austausch zu treten über das, was wir hier so machen und kann nur sagen, macht's gut und bis in ein paar Tagen.
Kleine Anmerkung noch. Hört gern das Interview von unter der Woche. Ich habe mit Matthias Schnapka vom Bike Aid gesprochen. Da nochmal kleine Empfehlung, ist auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Hinterlasst uns auch gerne Rezensionen oder Bewertungen auf der Podcast-App eurer Wahl. Das hilft dem Algorithmus und damit auch uns und kostet euch gar nichts. Und in dem Sinne schließe ich mich Ben an. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.